schon das Gefühl, dass, ja, da, erst.
Mir liegt das so ein bisschen zu denken, in der Familie, und du bist ja vorgegangen, das ist mein Name.
Und ich interessiere mich schon sehr lange dafür, wie man Arbeit in Zukunft entwickeln kann. Aber was Sie da erzählt haben, heißt ja im Endeffekt nur, dass wir bisher das Gestalten in formalisierten Beziehungen, sei es nun der Arbeitsvertrag oder der Ehevertrag, außerhalb dieser formalisierten Beziehungen, denke ich, ist das ein bisschen wildes Land. Oder sehen Sie da tatsächlich in diesem wilden Land eine Perspektive, die man weiterentwickeln kann? Ich will es an einem Beispiel ein bisschen klarer machen. Bei den Betriebskindergärten, da ist das sehr lobenswert, dass man dafür sorgt, ja, dass zum Beispiel Frauen nach der Kinderpause ja, bei ihrem Arbeitgeber wieder einen Platz kriegen, und zwar einen, ja, in dem sie auch in den Arbeitszeiten, die da gefordert sind, antreten können. Und ich denke, in einem Krankenhaus zum Beispiel gibt es auch natürliche Abläufe, die nicht von den Kindern vorgegeben werden, von den Beschäftigten, sondern von den neudeutsch genannten Kunden. Gut. Aber niemand fragt nach den Kindern. Die Kinder haben einen Lebensrhythmus, gerade kleine Kinder, ja, der dem überhaupt nicht entspricht, was eine Krankenschwester machen soll, nämlich morgens um 5:50 da zu sein. Ja. Und da frage ich mich, ob das mit dieser Zuordnung so klappt. Aber es geht immer um diese formalisierte Beziehung. Der Kindergarten ist für die Kinder da, die Arbeitnehmerin für den Arbeitgeber. Ja, und im Endeffekt in dem Familienbericht ja, wird sozusagen das Familienleben auch noch ein Stück weit als Staatseigentum betrachtet.
Ich habe also Ihre Diskussion, also Ihr Konzept sehr finde ich sehr spannend. Ich denke, das Hauptproblem besteht doch darin, dass in den letzten 10, 20 Jahren, wer weiß, aber in den letzten 10, 20 Jahren insbesondere Sinn und Zweck ökonomischen Tätigseins dermaßen die Überhand bekommen hat, dass alle anderen Lebensbereiche zurückgedrängt worden sind, ökonomisiert worden sind und dann also solche Verwerfungen entstanden sind. Und dabei noch was anderes passiert ist nach meinem Dafürhalten, nämlich, dass der eigentlich ursprüngliche Zusammenhang, dass man produziert, um die menschlichen Bedürfnisse zu befriedigen, dass dieser Zusammenhang verkehrt worden ist und das eigentliche Ziel nur noch darin besteht, die Ziele der Ökonomie zu befriedigen, nämlich Geld zu machen, mehr Geld zu machen und dem alles zu unterordnen. Und da ist die eigentliche Verwerfung, nämlich, dass das, was er gesagt hat, Wert und ja, Geld, oder er kann sagen, Preis und Wert, ne? Das ist das Problem. Bei Marx ist die Bedürfnisseite nicht genügend entwickelt worden. Und dieser Aspekt, nämlich Produktion und Reproduktion, also beide im Individuellen wie im Gesellschaftlichen, haben sowohl produktive Seiten als auch reproduktive Seiten. Um produktiv tätig zu sein, um irgendwas herzustellen, brauchst du auch die Entwicklung deiner Fähigkeiten. Das ist auch eine Reproduktion deiner Fähigkeiten. Genauso wie du im reproduktiven, konsumtiven Bereich Fähigkeiten brauchst, um dich zu wiederherzustellen, damit du das andere machen kannst. Und diese Zusammenhänge sind verloren gegangen. Und sie werden nach meinem Dafürhalten auch, und das ist das Problem von Geschlechtern, auf Männer und Frauen verteilt. Und zwar ungleich und ganz ungerecht verteilt, weil die eine Arbeit nur als Erwerbsarbeit anerkannt wird und bezahlt wird, während die andere als Anhängsel gedacht wird. Und da muss man natürlich sagen, wie sieht denn der Referenzrahmen aus der bürgerlichen Gesellschaft, in der eben der männliche Ernährer in der Produktion tätig ist und die Frau als Anhängsel die Kinder zu kriegen hat und das als Familie gedacht wird. Hat schon längst nicht mehr so funktioniert, aber so ist das Grundmodell immer noch dieser gesamten Gesellschaft. Sowohl in der Gesellschaft als auch also im Kleinen, in der Familie, als auch in der Struktur. Ich muss natürlich dazu sagen, ein bisschen hat es ja in sogenannten sozialistischen, in dem Gesellschaftsmodell, ist das ja schon ein bisschen auseinandergebrochen. Da sind ja beide Arbeiten gegangen, und zwar grundsätzlich. Ja, also im Prinzip waren 89% aller Frauen mit berufstätig, und irgendwie musste diese andere Arbeit geleistet werden. Sie war immer noch zu viel bei der Frau, aber sie war wesentlich gerechter verteilt zwischen Mann und Frau, weil die Frau nicht gesagt hat, also pass mal auf, wenn du hier, du glaubst doch nicht, dass ich das beide gleichzeitig mache, ja, und du sitzt hier vor dem Fernseher, kommt nicht in Frage. Also da war eine sehr, sie war ökonomisch unabhängig und konnte sagen, dann mache ich nicht mehr mit. Ja, also wir haben dort einen anderen Referenzrahmen schon gehabt, der über dieses hinausging, was in der bürgerlichen Gesellschaft immer noch gedacht wird, in der die Frau aus ihrer Lage heraus als immer noch Anhängsel eines gut verdienenden Mannes natürlich ganz andere Kämpfe auszutragen hat. Und die bürgerliche Frau, die dann sagt, also wir versuchen dann irgendwelche Polen, Ostdeutsche oder sonst wie als Hilfskräfte zu kriegen, und eine bürgerliche Ministerin, Familienministerin, die das genauso propagiert, das Ehrenamt und so weiter für die Frauen, ist unglaublich. Ja? Wie man, ich frage mich einfach, wie man unter den bestehenden Interessenverhältnissen der Ökonomie, der erwerbstätigen Männern, bei fehlender Erwerbsarbeit, die bezahlt wird, und also ja, wenn alle mit Geld bewertet wird, und man von irgendwas leben muss und alle unter dem Druck geraten, sie müssen ihre Lebensbedingungen bezahlen. Wie soll unter diesen Bedingungen dieses System aufgebrochen werden? Da steht nämlich das gesamte Gesellschaftssystem in Frage. Das muss man dann auch so sagen. Und das ist das Problem.
Wir sprechen von Familien, aber 40% der Haushalte sind ja Einzelhaushalte, wo einzelne Personen leben. Wie immer sich das dann auch gestaltet. Okay, ich habe extra 40 gesagt, um das ein bisschen. Das Zweite ist, Sie haben sich sicher Gedanken darüber gemacht, aber ich würde gerne etwas darüber hören, wie Sie die Arbeitslosen in dieses reproduktive Verhältnis integrieren wollen.
Grit Burgo, mein Name. Ich hätte auch noch eine Frage in die spannende Diskussion einzuwerfen. Und zwar interessiert mich, Frau Biesecker, Ihr Ansatz. Sie sagten im Zuge dessen, dass Sie diese Trennlinien aufzeigen zwischen eben Natur- und Kulturraum, ja auch diese sozusagen die Entwicklungsräume deutlich werden. Also sprich, wo gibt es Handlungsmöglichkeiten? Und Sie verwiesen darauf, dass es da auch Vorschläge gibt, inwiefern da nachhaltige Finanzierungsmöglichkeiten entwickelt werden können. Wie sehen so eine Modelle aus, wo eben diese Vermittlung zwischen beiden Sphären wirklich dann auch umsetzbar werden? Wie sehen so eine ökonomischen Modelle aus? Das würde mich interessieren.
Ich kann nicht auf die ganzen Bögen eingehen, weil dann werden... Aber ich versuche es, in den Kern zu treffen. Zum ersten Beitrag, Familienbericht, und dann kam die Frage, wo bleiben die Kinder? Das Beispiel des Betriebskindergartens, die Krankenschwester fängt um 6 an und der Kindergarten um 6:10. Ja, das ist eben nicht reproduktiv. Das wäre eben genau eine Anpassung der Lebensrhythmen an Arbeitsrhythmen. Ich sag mal, so geht das nicht, es sei denn, es gibt andere Formen. Es gibt Formen, in denen die Krankenschwester um 6 ihren Dienst antreten kann, aber es gibt zu Hause ein Netzwerk, was es aufhängt. Ich meine jetzt nicht die Großeltern und sowas, sondern zum Beispiel dieses Konzept sorgende Netze, was in Bayern in dem Netzwerk bürgerschaftliches Engagement diskutiert wird. Also ein Netzwerk, was praktisch hier diese Sorgearbeit in der Zeit, wo die Frau da ist, übernimmt. Es sei denn, sie hat einen Mann, dass dann gesagt wird, okay, die hat diese Arbeitszeiten, dann müssen die Arbeitszeiten des Mannes eben angepasst werden. In die Richtung müsste es in jedem Fall gehen und nicht darum, dass das Kind sozusagen da transportiert wird, damit das Kinderleben an die Arbeitszeit angepasst wird. Erstens. Zweitens, Sie haben natürlich einen sehr grundlegenden Beitrag gemacht. Ja, es geht nicht um die Produktion für Bedürfnisse, sondern die Produktion für Geld. Ja, das ist zunehmend, das merken wir, der Kern der Ökonomie, die wir haben. Und dennoch gibt es in dieser Ökonomie auch Elemente, es gibt Individuen, es gibt Unternehmen, es gibt Strukturen, es gibt Politiker, die versuchen dagegen anzugehen. Aber machen wir uns nichts vor, bei jeder grundlegenden Reform in Richtung Reproduktivität rütteln wir an den Festen dieser Gesellschaftslogik. Ja, selbstverständlich. Eine reproduktive Ökonomie ist umkämpft. Das will ich mal so sagen. Sie ist umkämpft und muss sich gegen viele Interessen durchsetzen. Das ist so. Ja, das ist so. Und wie soll das System aufgehoben werden? Ich habe lange marxistisch gearbeitet und war auch für die Revolution und habe gemerkt, so geht es auch nicht einfach. Ich denke, es gibt eine Vielzahl von Initiativen und Kräften und sowas heute, die arbeiten an Veränderung. Und in dem Maße, in dem das mehr wird, wird auch die Rationalität, sage ich mal, als Ökonomin dieses Systems verändert werden. Ja, ja, das müssen wir machen. Das ist die Aufgabe. Wenn wir das nicht machen, dann sehen wir, was passiert. Die ökologische Krise wird, die haben wir ja schon, die ist schon da. Sozial, schauen wir uns auch an, was in der Welt passiert. Also, wenn wir nicht klug genug sind, irgendwann damit anzufangen, dann werden wir es zwangsläufig machen müssen. Und dann wird es furchtbar. Ja, wir müssen daran arbeiten. Wir alle. Und ganz viel mehr. Das ist so. Das dritte, Familien-Einzelhaushalte. Ja, ich habe jetzt den Familienbericht zitiert, deswegen muss ich mit dem Begriff Familie arbeiten, weil der nun gerade zu Familien was gesagt hat, aber auch zu anderen Haushalten. Mir ging es darum zu zeigen, hier wird also in einem politischen Dokument etwas gesagt, wo man anknüpfen kann. Und das ist ja schon wirklich was Spannendes. Dann, wie sollen wir die Arbeitslosen in diese reproduktive Ökonomie hereinholen? Ich sage immer gerne, eine reproduktive Ökonomie hat keine Arbeitslosen. Wir haben viel zu viel zu tun, denn da müsste man jetzt noch weitergehen. Also wir haben ja auch Visionen mithilfe dieser Reproduktivitätskategorie entwickelt. Und die Vision wäre eben, dass wir die Naturproduktivität hereinholen, aber auch die verschiedenen Arbeiten sozusagen neu organisieren. Und da gibt es so viel zu tun, wenn wir das Erhalten mit ins Gestalten hereinnehmen, dass wir uns überhaupt keinen Arbeitslosen leisten können. Gut, Sie können gleich fragen, wie machen wir das heute, von jetzt dorthin? Klar, da muss man drüber diskutieren, aber es gibt eine ganze Menge Konzepte. Jetzt komme ich zum Finanzieren. Also einer ist ja, die Grameen Bank ist gerade ausgepreist worden. Das ist eine Form der Finanzierung, Genossenschaften. Die Grameen, also der diese Kleinkreditbank des Friedensnobelpreisträgers vom letzten Jahr. Ich habe jetzt den... Farhad Yunus, der ein Konzept entwickelt hat, dass ganz kleine Kredite vergeben werden, die ganz große Wirkung haben. Ich will es mal so zuspitzen. Also kleine Finanzierung, typischerweise an Frauen, weil die Frauen und die Frauen zahlen dann Stück für Stück zurück. Also das ist praktisch ein Kleinkredit. Es gibt
Wirtschaftssystem.
Ja, aber ich wollte klar, anders als bei uns. Finanzierung hier für Nachhaltigkeit, es gibt Finanzierung über Genossenschaften, also Genossenschaftskonzepte. Es gibt die Debatte um Grundeinkommen, das ist auch ein Element davon, denn wenn ich die jetzt bisher als nicht produktiv angesehenen Arbeiten in das Licht hole und nicht die Forderung Bezahlung aller dieser Sache gemäß eben mit der Kategorie des Lohnes, dann muss ich fragen, wie kann ich mir denn diese Arbeiten leisten? Und dann trenne ich Arbeiten und Einkommen. Das ist ja eine Debatte, die erfinde ich ja nicht gerade, die ist ja da. Und dann heißt es einerseits, Bürgerinnen haben Anspruch auf ein lebensermöglichendes Einkommen, reproduktives Einkommen. Reproduktive Löhne sind lebensermöglichendes Einkommen. Auf der anderen Seite wird geklärt, wer tut was mit welcher Arbeit. Also es gibt auch, und da bin ich aber nicht die Fachfrau, es gibt auch unter den Kollegen, die über Finanzen und Finanzmärkte arbeiten, Vorstellungen, wie man die Finanzmärkte grüner macht und sowas alles. Es gibt eine ganze Debatte. Ich würde sagen, da muss man nicht sagen, das ist alles übermächtig. Es ist nicht der Fall. Und dass die Machtvollen im Augenblick ziemlich im Sinken sind, das sehen wir ja an verschiedenen Stellen.
Ja, okay. Nur ganz kurz zu ergänzen, Adalbert Biesecker ist ja jetzt auf alle Fragen, die gestellt worden ist, ungefähr auch eingegangen. Also zusammenfassend lässt sich schon auch sagen, denke ich, die Frage der Entkoppelung von erwerblicher Arbeit, Erwerbsarbeit und Existenzsicherung, die scheint mir in der ganzen Debatte um Reproduktivität eine ganz wesentliche zu sein. Ich würde aber gerne noch, weil es mich auch reizt, nochmal auf diese Systemfrage eingehen. Ja, natürlich. Ich denke, Sie haben recht, wenn wir von reproduktiver Ökonomie sprechen, dann kratzen wir an den Grundfesten des ökonomischen Systems, so wie wir es haben. Ich wollte nur noch mal darauf aufmerksam machen. Sie haben darauf verwiesen, dass Sie sagen, im Realsozialismus gab es ja da tatsächlich eine andere geschlechtsspezifische Arbeitsteilung als die diesem Ideal männlicher Haushaltsvorstand, erwerbstätig, reproduktives System, Frau. Ne? Ich denke, wir können die Debatte hier so nicht aufmachen. Ich wollte nur noch mal darauf hinweisen, dass dieses Ideal des männlichen Alleinverdieners im erwerblichen Bereich und des reproduktiven Systems Hausfrau auch im realen Kapitalismus nie funktioniert hat. Es war mehr oder weniger tatsächlich ein Ideal für den Großteil der Menschen, war dies nie zu realisieren und ist es heute schon gar nicht. Wir wissen, dass man häufig, dass Paare, Familien, Menschen, die mit Kindern leben, häufig mit zwei Einkommen ihre Existenz nicht sichern können. Ja, deswegen nur noch mal darauf hingewiesen, Sie haben recht, wenn Sie sagen, da hat sich was verkehrt. Zweck und Mittel der Ökonomie sollten sozusagen wieder in ein rechtes Lot geholt werden und das gute Leben sozusagen zum Ausgangspunkt gemacht werden. Aber Herr Winkes hatte ja vorhin Oscar Wilde zitiert. Ich glaube, es ist auch von Oscar Wilde das Zitat, wenn er sagt, Fortschritt ist die Verwirklichung von Utopien. Und da muss man halt eben tatsächlich sehen, was sind die richtigen Schritte dahin. Wir kommen nicht drum rum. Also ich denke, dieses System stellt sich auch selbst in Frage. Nämlich dann, wenn wir quasi für die Adaptionsleistung an Klimawandel und andere ökologischen Probleme dermaßen viel Wertschöpfung aufbringen müssen, dass es in keinem Verhältnis mehr steht, dass die defensiven Kosten in keinem Verhältnis mehr stehen zu den tatsächlich existenzsichernden. Und ähnlich ist es ja auch im Bereich der Reproduktionsarbeitssphäre. Also die Kosten, die dadurch entstehen, dass genau diese Leistung nicht mehr gesichert ist, dass der scheinbar als ewig sprudelnde Quelle geltende sozial-weibliche Arbeit offenbar mehr und mehr erschöpft ist und zumindest nicht mehr zur Verfügung steht, genau da werden ja eben auch gesellschaftliche Kosten in Größenordnung wirksam und realisieren sich, die letztendlich dieses System auch selbst gar nicht mehr auffangen kann. Also insofern wird der Modus, hat eh keine Nachhaltigkeit im Sinne von, kann sich grenzenlos in die Zukunft weiterentwickeln. Also um die Systemfrage kommen wir nicht herum, wollte ich nur sagen.
Ja, ich wollte noch mal kurz darauf erinnern, Sie haben gesagt, erstaunt darüber, dass Sorgenarbeit jetzt von eingewanderten Frauen eventuell aus Polen übernommen wird, ist ja kein neues Phänomen. 70er Jahren waren in der Erwerbstätigkeit, also in der Erwerbsarbeit waren ja auch viele Eingewanderte hier, hat bis heute keinen Zwischenraum, keine Vermittlung zwischen den einheimischen Frauen und Immigrierten richtig stattgefunden. Höchstens, was ich jetzt höre, wir hören begriffliche ständige Änderungen sowie fürchterliche Wort, Menschen mit Migrantenhintergrund und so weiter, ist übrig geblieben. Daher verstehe ich nicht oder kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, wie der gleiche Chance überhaupt gleiche Möglichkeiten zwischen einer hochverdienten Frau und einer Sorgenarbeit machenden Polnerin stattfinden kann und wird. Und ich meine, es ist immer auf Kosten der Schwächen. Und in den 70er, 80er Jahren waren ja auch sehr viele Frauen, die Einheimischen, zweites Studium oder durch einen zweiten Berufsweg ein Studium erlangen haben, alle unter anderem deshalb, weil so viele Migranten hier waren, die Dreckarbeit übernommen haben und gemacht haben. Darüber wurde ja nie richtig vernünftig und wissenschaftlich auch richtig reflektiert. Und deshalb verstehe ich, dass dieser erstaunt über diese Vorstellung gar nicht so richtig und solange dass diese aus der Geschichte nicht so viel positiven Sinne im positiven Sinne, in dem, dass man wirklich die Zwischenräume und Beziehungen und Vermittlungen, die nicht stattgefunden haben, nicht erkennt, weiß ich auch nicht, wie das gleiche Chance für alle im Bereich der Reproduktion und Produktion stattfinden kann.
Dann ziehe ich meinen Vortrag zurück. Frau Hofmeister hat es vorhin so am Rande bemerkt und dann ist es ein bisschen ausgeführt worden, dieses bedingungslose Grundgehalt. Das würde mich wahnsinnig interessieren, wenn man jetzt als Ökonomin darüber nachdenkt. Also ich bin begeistert von der Idee, verstehe es aber nicht so ganz, wie es finanziert wird und höre dann immer sehr widersprüchliche Meinungen, das ist Utopie und das kann man gar nicht, es rechnet sich nicht oder so. Und dann höre ich die andere Seite, die sagt, es geht. Also bei dem, was ich gehört habe, verstehe ich, Arbeit gibt es genug. Es gibt auch viele Menschen, die sich gerade jetzt im Sinne Naturschutz, Biosphärenreservat engagieren würden. Nur es ist nicht bezahlbar. Und dieser Gedanke, dass wenn Sie das dazu nehmen, dann einiges sich ändern könnte, der fasziniert mich. Und da wäre die Frage eben an die Ökonomen, geht das noch ein bisschen genauer darauf zu beziehen? Ist so ein Gedanke, wie er jetzt ja gar nicht neu ist, sondern schon länger da ist, ist sowas mit einbezogen in Ihre Forschungsarbeit? Und könnten Sie dazu was sagen?
Martina Schäfer von der TU Berlin. Wir sind ja schon länger in der Diskussion über diese Perspektive und ich würde gerne nochmal nachfragen, ihr wart ja auch vor Ort, habt ja euch mit praktischen Akteuren da auch auseinandergesetzt. Also theoretisch kann ich das alles gut nachvollziehen. Ich frage mich nur immer, kann man es auch wirklich nutzbar machen, jetzt im konkreten Dialog zum Beispiel mit Akteuren im Biosphärenreservat? Also wie haben die darauf reagiert? Die Dinge, die ihr angesprochen habt, dass zum Beispiel die Schiffereiprodukte über Vertragsnaturschutz bezahlt werden müssen, also es sind ja Sachen, wo die Akteure selber sehr wenig dran drehen können. Das ist dann wieder die große Rahmenbedingung drumherum. Und also ich denke, die sind ja angetreten als Modellprojekte und viele von uns sehen sie sicherlich auch weiterhin so und so eine gewisse Ernüchterung, ach, das ist es jetzt auch nicht. Also und wie kann es aber dahin kommen? Und konntet ihr im Dialog da auch wirklich ein Stück weiterkommen oder ja, haben sich da Perspektiven aufgetan, wie man so eine Perspektive verfolgen kann auf einer ganz praktischen Ebene?
Jetzt fällt hier ein Begriff Revolution ein, aber da die Revolutionen nichts gebracht haben, sollte man diesen Fehler nicht wiederholen, sonst erreichen wir das Gleiche wie vorher. Wir dürfen keine Fehler machen, wir müssen aus der Vergangenheit Lektionen ziehen. Wir müssen über die Gesellschaft nachdenken, die noch nie da gewesen war. Weil der Mensch immer war fremdbestimmt. Angefangen von Stammesführern, dann Führer, Könige, Präsidenten und so weiter. Und diese Fremde waren immer eigene Menschen. Es gibt eine Partei, AGFG, sie will, dass 41% der Gewinne von Konzernen unter öffentliche Kontrolle gestellt werden. Und dass wir Volksbefragungen einführen, wie in der Schweiz, zu wichtigen Fragen. Und das wäre ein Schritt, um diese Utopien zu verwirklichen. In 2009 diese Partei zu wählen.
Ja, ich fange mal an mit der Frage nach dem Dialog mit den Praxisakteuren und Praxisakteurinnen vor Ort.
Ja, wir sind verstanden worden mit unserem hochkomplexen theoretischen Ansatz und zwar auf einer sehr konkreten Ebene. Nämlich da, wo Menschen uns davon berichtet haben, wie paradox sie es erleben. Also die Menschen, die dort ehrenamtlich arbeiten können, im Biosphärenreservat und beispielsweise Artenschutz oder Biberschutzhilfe leisten ehrenamtlich, die kein Pfennig Geld für ihre Existenzsicherung bekommen, die aber gleichzeitig aufgefordert werden, ihre Pflege- und Sorgearbeit wie das Pflanzen von Bäumen und das Pflegen der angepflanzten Bäume zu monetarisieren, in Geldeinheiten auszudrücken, die haben uns sehr gut verstanden, wenn wir von der Dominanz des marktökonomischen Systems über diese reproduktiven Prozesse und Leistungen dort geschrieben und geredet haben. Was ebenfalls, weil vorhin die Frage aufkam, wie können sogenannte Erwerbslose, also nicht sogenannte Erwerbslose, sondern Erwerbslose, sogenannte Arbeitslose, integriert werden in ein reproduktives System. Auch das ist ein heikles Thema, gerade im Biosphärenreservat. Einfach deswegen, weil viele ehrenamtliche Naturschutzhelfer und Naturschutzhelferinnen erwerbsarbeitslos sind und damit gar nicht mehr ehrenamtlich tätig werden dürfen, weil die müssen nämlich dem Erwerbsarbeitsmarkt zur Verfügung stehen. Und da dreht sich dann wirklich um und es wird tatsächlich, also diese Dominanz des marktökonomischen Denkens wird an der Stelle tatsächlich wirklich destruktiv. Also die werden daran gehindert, ihre ehrenamtliche Tätigkeit zu machen, weil sie einem Erwerbsarbeitsmarkt zur Verfügung stehen müssen, der sie aber gar nicht nachfragt. Und genau diese Widersprüche sind in den Interviews, die wir dort geführt haben, immer wieder ausgesprochen worden und sind dann auch verstanden worden mit dem theoretischen Ansatz, den wir dort verfolgt haben. Aber du fragtest ja eben auch, Martina, gibt es sozusagen, wo bleibt das Positive? Gibt es tatsächlich etwas, was sich verändert hat? Also was sich beispielsweise getan hat in der Zeit, in der wir dort tätig waren im Raum Dessau-Mulde-Mündung? Es hat sich eine Genossenschaft gebildet, die inzwischen auch gegründet ist, die sich um den Erhalt der Alleen, die aus Obstbäumen zusammensetzen, um die sich keiner mehr kümmert, weil die Kommunen dafür kein Geld mehr haben, in privatem Besitz sind sie nicht. Das Obst wird sozusagen nicht genutzt, sondern wird verschwendet und genau das passiert jetzt. Dass es neue Allianzen gibt zwischen erwerblich und nicht erwerblich Tätigen, zwischen Frauen und Männern, die sich dieses Problems annehmen und eben sehen, wie kann man die landschaftlichen Strukturen, die kulturlandschaftlichen Strukturen, die dort wesentlich geprägt werden, eben gerade auch durch solche Alleen von Obstbäumen, wie kann man die erhalten, indem man die Produkte wieder nutzt, ne? Also das ist ein Beispiel davor, wo ich sagen würde, der Dialog mit den Praxisakteuren konnte auch einmünden in konkrete Projekte und Neuerungen.
Ich will zu den anderen Dingen kurz was sagen. Das Erste, Sie sagten, warum ich erstaunt sei, mit dem Satz, die Polinnen können noch sorgen. Das meinte ich nicht als erstaunt, sondern als Hinweis darauf, dass man sagt, da gibt es Menschen, die können noch sorgen, wir sind dazu nicht in der Lage. Und dann will ich auch sagen, wir holen uns jeder eine Polin, die können wir auch bezahlen, weil die ganz wenig Geld kriegen. So. Also das sollte eher gerade deutlich machen, den Finger auf die Wunde legen. Und das sagen Sie, es gibt keine Zwischenräume zwischen Migrantinnen und Deutschen. Es gibt sicherlich einige, aber es gibt sehr viel Trennung, gebe ich Ihnen völlig recht. Da gibt es auch viel zu tun. Und Sie fragen, wie kann die Gleichheit zwischen gut bezahlten Frauen und diesen Polen als Metapher jetzt hergestellt werden, ja als erster Schritt in jedem Fall durch eine bessere Bezahlung. Also wenn ich aber das will ich jetzt auch gleich auf die Männer tun, nicht zwischen gut bezahlter Frau und schlecht bezahlter Frau, sondern überhaupt zwischen gut bezahlten, bezahlten Erwerbsarbeitenden, die Sorgearbeit delegieren, dann muss sie auch entsprechend bezahlt werden. Und dann würde sich auch eine ganze Menge ändern. Also da hat nun die Bundesregierung noch nicht so sehr viel dazu getan, das muss ich vorsichtig sagen. Und das Zentrale ist, also ich bin keine Spezialistin für die ganze Frage von der Art und Weise, wie wir hier in Deutschland die Migrantinnen und Migranten empfangen, aber es ist klar, es geht um Anerkennung, es geht um Qualifizierung, es geht um Beschäftigungsmöglichkeiten und es geht um faire Löhne. Mindestens um diese Dinge geht es. So, das gebe ich Ihnen recht, ja. Und aus der Frage von Reproduktivität, wenn wir das in den globalen Rahmen stellen, kämen wir da auch hin. Das Zweite zum Grundeinkommen. Ist es umstritten, ob es bedingungslos sein soll oder nicht und so weiter. Aber was wir mit bedingungslos meinen, ist es ist nicht an die ständige Bedürfnis, wie nennt man das? Ich muss nicht ständig sagen, ich brauche das, ich bin arm und sowas. Ich bin kein Klient des Staates, sondern ich bin Bürger oder Bürgerin, die einen Anspruch haben. Ja, Bedürftigkeitsprüfung heißt das, genau. Das wäre das Bedingungslose. Wie finanzieren? Es gibt sehr viele Diskussionen darum. Hier vorne sitzt Manfred Linz, der kennt die auch alle. Meine These ist, es ist finanzierbar, wenn wir es wollen. Und wir könnten anfangen, indem wir zum Beispiel die Hartz-IV-Leute erstmal durch ein Grundeinkommen absichern würden. Da brauchen wir noch gar nicht die ganzen großen Manager damit einzubeziehen, sondern erstmal sagen, also da machen wir praktisch eine Basis, dass hier ein lebensermöglichendes Grundeinkommen da ist und das müssen nicht 3.000 Euro sein. Die Leute wären froh, sie hätten 1.000 Euro und müssten nicht ständig zum Sozialamt. Das wäre so ein Schritt zum Beispiel. Also, wenn ich da was sagen könnte, würde ich sagen, da fangt an. Und das dritte, Revolution, nein, wir wollen, also Revolution, wenn es heißt, wir müssen praktisch die gesellschaftlichen Verhältnisse umwälzen, ja, natürlich. Die Frage ist das Ganze, wie wir es machen. Wir kommen von der Ökonomie her, also Frau Hofmeister und ich, wir argumentieren, von der Ökonomie her muss es eine reproduktive, eine erhaltende Ökonomie werden, ohne diesen Erhaltungsaspekt. Und das ist eine andere Rationalität als heute, geht diese Ökonomie, geht diese Erde, gehen diese Menschen baden. So, und ob das jetzt eine Form ist, 51% des Gewinns, ich wäre mehr dafür, den auf die Art gar nicht entstehen zu lassen, wie er im Augenblick da ist. Also, und das heißt zum Beispiel auch wieder, reproduktive Löhne, das will ich sagen, reproduktive Preise würde eine ganze Menge schon verändern. Also Preise, die wirklich den, zum Beispiel Landwirtschaftspreise, die wirklich den Menschen ermöglichen, davon ein gutes Leben zu führen, die wären natürlich viel höher als heute. Das heißt aber auch, die Konsumenten und Konsumentinnen müssen umdenken. Also es ist nicht nur immer die Unternehmen. Das O wie billig ist out. Hinter Preisen stehen Lebensmöglichkeiten und hinter Löhnen sowieso.
Okay, zwei kurze Fragen.
Kurze Fragen.
Kein Kurvenrad.
Aber schwere. Und zwar, die kapitalistische ökonomische Produktionsweise, die würde ja nach Ihrem Modell erstmal noch parallel bestehen bleiben und die dominierende sein. Und Sie möchten in den Nischen die andere Produktionsweise dazu ergänzen. Sie haben eine ungleiche Konkurrenz zwischen einer zerstörerischen Produktionsweise oder einer Ökonomie, die dominiert und die nach wie vor nicht frei und die weiter zerstört und die nach wie vor nicht freiwillig das Feld räumen wird. Wie wollen Sie unter diesen Bedingungen der Realität diese neue, klügere, sinnvollere, nachhaltige und sonst wie ökologische Ökonomie daneben entwickeln, ohne dass sie, ja, also wie, weil es wird einen Kampf geben.
Natürlich.
Und die anderen gehen mit Feld nicht frei und sie sind, und der Kampf ist ungleich. Und sie, ihnen stehen weder die ökonomischen, Beispiel Apfelallee. Ja, schauen Sie sich mal die Produktionsweise von Äpfeln an und dann gucken Sie sich mal die Brandenburger Apfelalleen an und sagen, ja, schöner Äpfel und so weiter ist nicht. Ne? Die sind, sehen im Moment so aus, dass man sie nicht mehr essen kann. Ich kenne sie genau. Also von daher können Sie damit gerne mal auf den Markt gehen. Also das wird nicht so ohne weiteres. Da würde ich gerne was genauer haben. Und das Zweite ist, Sie sagen, wenn wir so weiter wirtschaften, nach uns die Sintflut, ja, also dann geht dieses System den Bach runter. Wir dürfen nicht vergessen, wir haben im Moment eine Reihe von Politikern, die sind ungefähr 60 bis 70. Die haben genügend Geld und Lebensbedingungen, dass sie sagen, ich schaff's noch, meine Kinder auch. Und diesen Leuten zu sagen, das geht so nicht mehr weiter, ja, die kalkulieren ein, meine Rente ist sicher. Nur die danach nicht mehr. Und sie sagen das ganz öffentlich für die nachfolgenden Generationen. Sie sind nicht bereit, das System zu verändern. Wie wollen Sie dagegen vorgehen? Das waren meine zwei Fragen.
Ja, eigentlich eine ähnliche Frage, nur in konkreter. Also wenn Sie jetzt sagen, billig geht nicht mehr. Ich sehe jetzt auf der anderen Seite ganz viele Leute, die eben von Hartz IV leben, für die billig ganz wichtig ist, weil es ihnen die Illusion verschafft, besser leben zu können. Und ich denke, es ist notwendig, an dem Punkt auch mit einem Bewusstseinsprozess anzufangen, um eben auch vielleicht neue Mehrheiten schaffen zu können. Und die Frage ist aus meiner Sicht auch, wie das Bewusstsein schaffen, wenn diese Produkte, die ja jetzt angeblich für ärmere Leute zum Beispiel auch einen besseren Lebensstandard schaffen, was weiß ich, Wellness, die vorher für teures Geld nur für wohlhabendere Leute zu haben war, gibt es dann im Sonderprospekt von Lidl und Co. halt eben auch aus China dann. Und dieses Bewusstsein, dass dafür anderswo dann eben Leute den sozialen Preis zahlen und eben auch ja, die Reproduktions- und Produktionsverhältnisse getrennt bleiben und dass es deswegen geht. Also großes Beispiel jetzt China, das wirklich global ausgebeutet wird in einem Maße, ja, dass sich da sehr, sehr viele eine goldene Nase bei verdienen. Da einen Bewusstseinsprozess zu schaffen oder auch vielleicht mit ökonomischen Strukturen drauf zu reagieren, zu sagen, gut, ja, man kann das eben nicht einfach alles so einführen, gibt es da nicht auch eine Idee, das überhaupt erstmal publik zu machen? Also ich denke, da fängt das Problem eigentlich schon an, Leuten, die jetzt zum Beispiel von Hartz IV leben, zu erzählen, ja, dann kauft doch mal nicht mehr diese Sonderposten oder, ne, das ist alles unheimlich schwer.
Also nochmal, also ich fange jetzt hinten an. Es gab ja mal die Vorstellung der Verelendungstheorie und wenn die Arbeiterklasse ganz elend ist, dann wird die Revolution kommen. Es geht nicht darum, den Hartz-IV-Leuten zu erzählen, ihr müsst teure Produkte kaufen. Das ist Quatsch. Also wenn die bitte? Nein, ich meine, wenn ich ansetze mit Veränderung, dann muss es dabei denen sein, die Handlungsfähigkeiten haben und die haben keine Handlungsfähigkeiten. Also, bei der bürgerlichen Mitte muss man ansetzen. So, ja, wo ist die denn? Wer sind wir denn hier eigentlich? Wer sind denn wir alle hier? Also, wir sind doch nicht die Einzigen, darüber nachdenken. Also, die Hartz-IV-Leute, das ist, da habe ich meine Vorstellung. Ja, natürlich, aber es geht doch nicht darum zu sagen, ich gehe jetzt als erstes zu Hartz-IV-Leuten und sage, ihr dürft nicht mehr zu Aldi oder sowas. Das kann es doch nicht sein. Aber umgekehrt, alle, die wir das uns leisten können, zu sagen, wir gehen da überhaupt nicht mehr hin, sondern wir kaufen ökologische Sachen und wir machen, wenn wir Geldanlage machen, nach bestimmten Sachen und wir verhalten uns so, dass wir nicht mehr Auto fahren und wir gucken, dass unser CO2-Rechner um 50% sinkt im nächsten Jahr. Das wäre doch eine Aktion. Das sind doch aber wir, die das machen müssen und wir sind nicht die Einzigen. Also weltweit gibt es wirklich auch viele Initiativen. Es ist nicht so, dass alles nur furchtbar ist. Man kann das Glas halb voll oder halb leer sagen. Es gibt sehr viele Initiativen im globalen Zusammenhang, insbesondere auch von Frauen für lokale Ökonomie, für solidarische Ökonomie, die sehr wohl auch funktionieren. Aber ja. Also ich will nur deutlich machen, die Kräfte, die da sind, sind sehr viel stärker. Ich will Ihnen eine Sache kurz sagen. Weltsättigungsprojekt. Kennt das jemand? Kannte ich auch nicht. Hat die Zeit gerade gesagt. Also es gibt ein riesen Projekt, es nennt sich Internationale Bewertung der Agrarforschung und Technologie für Entwicklung. Im Grunde ist es so etwas wie ein IPCC für Landwirtschaft. Das ist das internationale Panel für Climate Change. Also das ist jetzt so bekannt geworden, deswegen habe ich es eben genannt. Das hat ja die ganze Klimadebatte im Grunde jetzt angestoßen. Das ist sozusagen der Sachverständigenrat der UN für Klima. Und so etwas gibt es für Landwirtschaft. Und die machen jetzt ja einen Riesenbericht. Und was steht da drin als Philosophie? Rücken die Autoren entschlossen den Erhalt und die Erneuerung der natürlichen Ressourcen in den Mittelpunkt. So, und Vielfalt Landwirtschaft. Und was passiert? Die Gentechnikkonzerne steigen aus. Der Mann, der dieses Ding leitet, hat dieses IPCC geleitet und ist da von den Ölkonzernen rausgeschmissen worden. So, ja, es ist eine umkämpfte Sache, aber es gibt auch viel Initiativen. Also nun gucken Sie mal nicht nur hin und sagen, es ist alles scheußlich. Klar, kann Ihnen auch ganz viele Beispiele sagen. Also wo fangen wir an? Viele Initiativen fangen am Lokalen an, dort wo die Lebensverhältnisse sind, mit Alternativen, mit Entwicklung von Genossenschaft. Und die Genossenschaftsbewegung auch in Deutschland, die neue, ist stark. Schauen Sie sich gerade mal im Wohnungsbereich an. Da passiert wirklich viel. Also es ist so, jetzt sagen die viele Politiker...
Hier darf man gentechnisch.
Bitte? Dann sagen die viele Politiker, ich überlebe noch meine Kinder auch. Ja, die Kurzsichtigkeit, das ist wirklich ein Problem. Myopics. Wir sind Wantons, wir wollen immer alles und wir sind kurzsichtig, wenn man das so sieht. Aber wir zum Beispiel merken hier in dem Raum, dass es kritisch ist. Und Aufklärung ist wichtig, gar keine Frage. Aber was wir gegenwärtig an Debatten haben über Ökologie und über die Kritik an der Ökonomie, das sind zwei Gelegenheitsfenster. Da werden viele Leute wach. Also es ist nicht so, dass man nichts tun kann und dass nichts passiert. Es passiert viel. Wir können mit Ideen, wir können mit Konzepten die Vision ermöglichen, das fand ich nochmal wichtig, können wir gerade beitragen. Und wenn wir in praktischen Initiativen sind, dann eben auch. Wunderbar. Ich höre mal auf.
Also es lag mir sowieso auf der Zunge deswegen, weil ich fürchte, dass Sie uns da missverstanden haben könnten. Wir sagen nicht, da ist der Kapitalismus und der Großkapitalismus und dann gibt es die vielen kleinen reproduktiven Nischen und die laufen parallel und die muss man halt eben unterstützen und weiter fördern, sondern wir sprechen dort von Zwischenräumen, wo wir der Meinung sind,
Es gibt eine Möglichkeit, beides miteinander zu verbinden, also nicht diese Parallelwelt, die Sie jetzt gerade fürchten, dass wir sie einklagen, sondern eben zu schauen, wo entstehen solche Zwischenräume. Und das kann sein in den Unternehmen, die sich für betriebsinterne Kinderbetreuung entscheiden, als ein Beispiel. Das kann sein in der Referenzstelle Biberschutz im Biosphärenreservat. Das kann sein hier im kommunalen Forum in einem Stadtteil von Berlin, wo die tatsächlich entstehen. Und da geht es nicht so sehr um Parallelwelten, sondern darum, Verbindungen zu schaffen. Und diese Verbindungen schafft man tatsächlich eben nur dann, wenn man die, und da würde ich noch ein Stück weiter gehen, als du gesagt hast, man müsste quasi dort ansetzen, wo die Handlungsmöglichkeiten schon da sind. Also bei den Konsumenten und Konsumentinnen, die die Möglichkeit haben, eben statt zu Aldi zu gehen, im Ökoladen einzukaufen. Ja, aber man muss gleichzeitig schauen, dass diese Handlungsmöglichkeiten für alle Menschen gestärkt werden. Und dann bin ich wieder bei diesen strukturellen Bedingungen, die es bedarf, wie eben Grundeinkommen, dass tatsächlich eben auch ein lebensermöglichendes, existenzsicherndes Leben möglich ist und damit natürlich dann auch wiederum die Handlungsmöglichkeiten steigen. Also ich meine, es ist sozusagen ein dialektischer, ein wechselseitiger Prozess, über den wir da sprechen und nicht so sehr die Etablierung von Parallelwelten, wobei wir dann immer nur auf die reproduktiven und diesmal ohne Klammern kleinen Nischen schauen. Also das ist nicht das, was wir rüberbringen wollten.
Ich glaube, das sind Fragen, die eignen sich eher im privaten Gespräch eine Etage weiter unten fortzusetzen. Bei etwas zu essen, zu trinken, gibt es glaube ich was? Ja, ist ja unten, können Sie unten gerne fortsetzen. Aber bevor der bisher noch sehr konstruktive Abend hier noch abgleitet, würde ich empfehlen, bei was zu trinken und was zu essen, das Gemüt ein wenig zu kühlen. Vielen Dank, Frau Hofmeister, vielen Dank, Frau Biesecker. Ich fand es sehr interessant.